das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Ferien hin, Alltag her. Wer derzeit sich von A nach B bewegen will, der hat es ziemlich schwer. Auf der Schiene übrigens genauso wie in der Luft. Unsere Tagesthemen. Streik auf Streik. Nach den Lokführern nun die Lufthansa-Piloten. Weltgesundheitsgipfel. Steinmeier fordert EU-Mission in Ebola-Gebieten. Und Paderborn gegen Eintracht Frankfurt schon wieder. Siegt der Aufsteiger. Also, die gute Nachricht ist, morgen früh um 4 ist der Streik der Lokomotivführer erst einmal rum. Und in den nächsten 7 Tagen soll nicht gestreikt werden. So hat es jedenfalls der Gewerkschaftschef gesagt. Die schlechte Nachricht ist, ab morgen 13 Uhr bis Dienstag kurz vor Mitternacht wollen die Lufthansa-Piloten steigen. Bei dem Streik geht es darum, dass die Lufthansa ihre Piloten später als bisher in den bezahlten Vorruhestand schicken will. Was den Bahnstreik von heute angeht, da blieb auch am zweiten Streiktag zwar das große Chaos aus, aber verärgert waren viele Reisende leider trotzdem. Sandra Scheuring.
Lokführer haben diese spezielle Sicht auf die Dinge. Sind die Weichen einmal gestellt, geht es geradeaus. Der Blick nach vorn. Regt sich die halbe Welt auch auf. Einsamkeit, die ist ein Lokführer gewöhnt. Planmäßig zieht die Gewerkschaft GDL ihre Streiks durch. Erschöpfte Fahrgäste wie hier am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main schimpfen zwar, aber die meisten ringen sich doch Verständnis ab.
Die müssen ja irgendwas erreichen und wie sollen sie das anders machen? Aber trotzdem ist es halt für denjenigen, der betroffen ist, auch ganz schön blöd.
Dafür habe ich kein Verständnis. Aber ich nehme es halt hin, ist halt so, kann nichts machen.
Das ist die einzige Möglichkeit für die Arbeitnehmer, sich da irgendwie gegen den Arbeitgeber zu behaupten.
Die Bahn spielt ihr eigenes Spiel. Sie reagiert mit Ersatzfahrplänen und einem neuen Gesprächsangebot.
Wir haben 5 Angebote auf den Tisch gelegt. Wir haben unsere Verhandlungsbereitschaft mehrfach erklärt. Und wir sind nach wie vor jederzeit bereit, am Verhandlungstisch über alle Themen zu sprechen.
Über alle Themen, da wird man bei der GDL aufhorchen. Denn für die GDL kommen Gespräche nur in Frage, wenn sie neben den Lokführern auch für das übrige Zugpersonal verhandeln darf. Das hatte die Bahn aber bisher ausgeschlossen. Deshalb der 50-Stunden-Streik. Auch die Geduld von Arbeitsrechtler Peter Wedde wurde durch den Streik strapaziert. Persönliches Pech, sagt er, das Streikrecht sei das höhere Gut.
Streiks müssen verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht den Arbeitgeber sozusagen ruinieren. Das ginge auch nicht mehr. Wenn man jetzt aber natürlich mal sagt, der GDL-Streik war jetzt ein Wochenende, 2 Tage zur Durchsetzung von Tarifforderungen, da wird man sagen, das ist noch nicht unverhältnismäßig.
Und selbst wenn die Vorwürfe stimmen sollten, dass es bei der Urabstimmung zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, folge daraus nicht, dass der Streik rechtswidrig sei. Die GDL protestiert bereits schriftlich, die Stimmen seien korrekt ausgezählt worden, ist aber für Interviews heute nicht zu erreichen. Mindestens 7 Tage soll jetzt Ruhe sein, kein Lokführerstreik. Aber auch Piloten sind bekanntlich Gegenwind erprobt. Die streiken morgen wieder bei der Lufthansa.
Wir sind dabei, das Rennen zu verlieren. Diese pessimistische Prognose stellte der Ebola-Beauftragte der UNO dem Kampf gegen die tödliche Seuche. Tatsächlich hat die Weltgemeinschaft zu lange weggesehen und das Virus als rein afrikanische Angelegenheit betrachtet. Immer weiter breitet sich Ebola in Westafrika aus. Mit bis zu 250.000 Infizierten rechnet die Weltgesundheitsorganisation WHO bis zum nächsten Frühjahr. Eine enorme Zahl. Doch es fehlt an Geld, es fehlt an Personal, es fehlt an fast allem, um das Problem vor Ort an der Wurzel zu packen. Immerhin ist die Staatengemeinschaft mittlerweile aufgewacht und ringt um Wege, Ebola effektiv zu bekämpfen. Auch auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Arndt Henze.
Nein, es geht bei Ebola längst nicht mehr nur um die offiziell bestätigten 4.500 Toten, sagen Experten. Die Dunkelziffer liege um ein Vielfaches höher und steige täglich. Walter Lindner war bis gestern im Seuchengebiet. Eindringlich warnt der deutsche Ebola-Beauftragte vor der Gefahr, dass es bei der internationalen Hilfe nun plötzlich zu einem unkoordinierten Aktionismus kommen könne.
Man merkt vor Ort, es ist passiert eine Menge, aber wir müssen das wirklich jetzt aufpassen, dass wir das gut koordinieren, keine Verdopplung bekommen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.
Denn auch das wird schon zum Auftakt des Gesundheitsgipfels in Berlin deutlich. Die Welt hat viel zu lange weggesehen und ist nun auch vom schlechten Gewissen getrieben.
Heute ist klar, die internationale Gemeinschaft hätte früher und massiver reagieren müssen. Wir werden die Fehler zu gegebener Zeit analysieren müssen, um daraus auch für die Zukunft zu lernen. Jetzt aber muss mit allen Kräften der Ausbau, das Vorantreiben der konkreten Hilfe vor Ort im Mittelpunkt stehen.
In Deutschland bereiten sich inzwischen hunderte Soldaten und freiwillige Helfer vom Roten Kreuz auf den Einsatz im Seuchengebiet vor. Doch die Zukunft sieht der deutsche Außenminister in einer Art medizinischen Eingreiftruppe der EU, vergleichbar dem Pool europäischer Wahlbeobachter.
Ich finde, wir sollten mindestens anfangen, darüber nachzudenken, ob wir einen vergleichbaren Pool für medizinische und logistische Experten nicht auch aufbauen sollten, den wir bei akuten Krisen jedenfalls schnell und zielsicher zusammenrufen und aktivieren können.
Doch für die Menschen, die jetzt in Liberia, Sierra Leone und Guinea um ihr Leben kämpfen, kommt solches Nachdenken zu spät. Und so werden wohl noch Tausende den Kampf gegen Ebola verlieren und womöglich ganze Staaten daran zerbrechen.
Zu dem Absturz des malaysischen Passagierflugzeuges in der Ostukraine hat der Bundesnachrichtendienst offenbar neue Erkenntnisse. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jan Hofer.
In einer Analyse kommt die Behörde nach Spiegelinformationen zu dem Schluss, dass pro-russische Rebellen für den Abschuss verantwortlich waren. BND-Präsident Schindler habe vor dem parlamentarischen Kontrollgremium Belege dafür präsentiert. Die Separatisten in der Ukraine erklärten erneut, nicht für den Absturz verantwortlich zu sein. Dabei waren im Juli 298 Menschen ums Leben gekommen.
Wer ist verantwortlich für den Abschuss von MH17? Seit 3 Monaten wird darüber in gegenseitiger Schuldzuweisung gestritten. Vor einigen Tagen legte der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler, eine Analyse vor, die nach ARD-Recherchen offenbar viele Abgeordnete überzeugte.
Es heißt Plausibilitätskette von Fotos, Satellitenaufnahmen und auch aus anderen Quellen, dass russische Separatisten ein Bug-Luftabwehrsystem in ihre Gewalt gebracht haben und dieses dann am 17. Juli, der Tag des Absturzes von MH17, zum Einsatz gebracht haben.
Das russische Bug-System würde zu den Trümmerspuren passen. Von der BND-Logik ist aber zumindest ein Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums nicht überzeugt.
Ich kenne keine eindeutigen Beweise dafür, dass etwa eine Rakete aus einem bestimmten Raum abgefeuert worden ist und dann in der Nähe des Flugzeugs explodiert ist.
Heute bekräftigte die holländische Regierung die Meinung ihrer Untersuchungskommission von Anfang September, keine Schuldzuweisung. In einem Punkt allerdings war die BND-Analyse wohl doch allgemein überzeugend. Gefälschte Beweise wurden von Russland und der Ukraine vorgelegt.
Immer mehr Steuerbetrüger in Deutschland zeigen sich selbst an. Wie die Welt am Sonntag berichtet, waren es seit Jahresbeginn fast 32.000. Das habe eine Umfrage bei den Länderfinanzministerien ergeben. Im gesamten vorigen Jahr waren es noch 24.000. Hintergrund ist, dass vom kommenden Jahr an die Regeln verschärft werden. Mit einer Selbstanzeige straffrei davon zu kommen, wird dann deutlich teurer. In Hongkong hat es erneut Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern der Demokratiebewegung gegeben. Die Zusammenstöße könnten ein geplantes Vermittlungsgespräch zwischen Regierung und Demonstranten gefährden. Das Treffen am Dienstag soll live im Fernsehen übertragen werden. Seit etwa 3 Wochen fordern vor allem Studenten freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone.
Noch im Jahr 2006 erhielt die syrische Stadt Aleppo die Bezeichnung Kulturhauptstadt des Islam. Aber die Geschichte der Stadt und ihrer Kultur reicht Jahrtausende zurück. Durch den Bürgerkrieg in Syrien werden Städte wie Aleppo nicht nur weitgehend zerstört, Terroristen wie die Miliz vom Islamischen Staat rauben die Kunstschätze in der Region und verkaufen sie auf dem internationalen Kunstmarkt, um auch damit ihren Kampf zu finanzieren. Und bei diesem illegalen Handel gelangen die bei Plünderungen geraubten Objekte sogar bis nach Deutschland. Daniel Satra.
Ein Internetvideo aus Syrien zeigt Plünderer einer Ausgrabungsstätte. Was sie hier stehlen, kann schon bald in Deutschland auftauchen. Wie bei diesem Münchner Auktionshaus. Im Angebot römische und griechische Antiken, aber auch Objekte aus Kriegsgebieten wie Syrien oder dem Irak. Viele Objekte sollen aus Privatsammlungen stammen. Bei diesem 5000 Jahre alten Miniaturstreitwagen steht nur der vage Hinweis Naher Osten. Sachverständige für Archäologie sind sich sicher, die wahre Herkunft solcher Kunstschätze soll verschleiert werden. Es gehe nicht nur darum,
dass dieser antiken Handel die Zerstörung der archäologischen Stätten mit den darin erhaltenen Informationen fördert, sondern eben auch den Terrorismus finanziert. Also man soll sich klar machen, an diesen Objekten klebt Blut.
Das Münchner Auktionshaus verweigert dazu jede Stellungnahme. Lukrative Geschäfte, die auch der Terrormiliz Islamischer Staat in die Hände spielen. Plünderung, mit denen der IS seinen Kampf finanzieren soll. Diese Aufnahmen aus dem syrischen Idlib zeigen, was nach solchen Raubzügen übrig bleibt. Auch im Nachbarland Irak plündern die Gotteskrieger vielerorts. Die Erkenntnisse der Militärführung in Bagdad sind eindeutig. Eine der Finanzierungsquellen des IS ist der Verkauf von irakischen Altertümern, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt sind. Ein Beispiel? In Mosul erbeutete, wertvolle Altertümer wurden teuer verkauft. Die Gelder daraus wurden sicherlich für die Finanzierung der Terrororganisationen eingesetzt. Geraubtes Kulturgut aus diesen Kriegsgebieten taucht laut Bundeskriminalamt immer öfter auch hierzulande auf.
Es ist so, dass nach dem deutschen Recht ein normales Hühnerei besser geschützt wird und besser deklariert sein muss als die wertvollste Antike. Das wird natürlich ausgenutzt. Wie überall, wo Lücken im System sind, nutzen Akteure das aus.
Die Bundesregierung will mit einer Gesetzesänderung gegensteuern, auch um diese Finanzierungsquelle der Terroristen auszutrocknen. Nach derzeitigem Stand soll das neue Gesetz jedoch erst 2016 in Kraft treten.
Und mehr zu diesem Thema sehen Sie morgen in der ARD am Abend um 22.45 Uhr, und zwar in der Sendung Die Story, das geplünderte Erbe. Wir kommen aber jetzt zum Sport und damit natürlich zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Das Fazit nach dem 8. Spieltag lautet, es gibt verlässliche Größen in der Liga, wie den Tabellenführer Bayern, aber es gibt auch echte Überraschungen, wie den SC Paderborn, Oka Gundel.
Absolut. Der Aufsteiger wurde ja zu Beginn der Saison so ein bisschen belächelt, aber mittlerweile hatten schon so einige Teams gegen Paderborn nichts zu lachen. Ganz im Gegenteil, auch heute gegen Frankfurt war wieder mal Paderborn der lachende Sieger. Und ein besonders breites Lächeln war es noch dazu, denn die Mannschaft von André Breitenreiter hat das Spiel nach einem Rückstand noch gedreht. Tja, Paderborn hat zwar den kleinsten Etat und das kleinste Stadion der Liga, beeindruckt dafür aber mit sehr großem Engagement.
Schaut man mal genauer unter die Arme von Paderborns Trainer Breitenreiter, wird klar, der Aufsteiger erarbeitet sich sein eigenes Fußballwunder hart. 7 Kilometer laufen die Paderborner heute Abend mehr als die Frankfurter und hatten selbst nach dem Schlusspfiff noch Kraft.
Wir haben auch heute wieder einen hohen Aufwand betrieben für unser Spiel, haben uns in der ersten Halbzeit nicht dafür belohnt, obwohl wir schon gute Chancen hatten, gehen dann wieder in Rückstand und dann ist es einfach nur noch Chapeau auch vor dieser Mannschaft, wie sie wieder zurückgekommen ist, wie wir uns Torchancen rausgespielt haben und ich glaube, das 3-1, da ist Frankfurt noch gut bedient.
Dabei ist es die Eintracht, die Paderborn heute Abend erst richtig anstachelt. Nach Mauer erster Hälfte trifft Frankfurts Meier im zweiten Spielabschnitt nach 57 Minuten zum 0:1. Aber danach klappt nicht mehr viel beim Team von Trainer Thomas Schaaf.
Nach dem 1-0 haben wir unsere Taktik eigentlich völlig über den Haufen geworfen.
Warum?
Ja, das ist schwer zu erklären gerade, ich verstehe es auch nicht.
Aber Paderborns Trainer versteht und reagiert, bringt mit Stefan Kutschke und Marvin Ducksch zwei neue Offensivleute, die nach Frankfurter Sorglosigkeit beim eigenen Einwurf genau 2 Minuten nach ihrer Einwechslung perfekt zusammenspielen. Ducksch das 1-1, sein erstes Bundesligator. Gerade erst hat Paderborns Moritz Stoppelkamp das Tor des Monats September erzielt. Jetzt folgt eine neuerliche Paderborner Bewerbung. Diesmal für den schönsten Treffer im Oktober durch Marvin Ducksch. Dabei hätte der beinahe gar nicht gespielt.
Ja, ich habe mich in der Halbzeitpause ein bisschen verletzt am Knie. Habe mir eine Tablette reingezogen und dann habe ich den Schmerz vergessen.
Das war aber eine gute Tablette. 2 Minuten später fällt das Tor.
Es war eine sehr gute Tablette. Ich weiß selber noch nicht, was es war, aber war eine super Tablette. Hat mir sehr geholfen.
Den Frankfurtern hingegen ist danach nicht mehr zu helfen. Viel zu kopflos spielen die Gäste, was die Paderborner in dieser Saison zu nutzen pflegen. Abwehrchef Hünemeier zum 2:1. Uwe Hünemeyer, wie der Torschütze zum 1-1 Duxch, einer, der es in Dortmund nicht geschafft hat. Typisch Paderborn, Erfolg mit Spielern, die anderswo nicht mehr gewollt wurden. Genau wie beim 3-1. Süleyman Kotsch für Kutschke, der kurz vor Schluss das 3-1 macht. Einer, der in Wolfsburg aussortiert wurde, löst ostwestfälische Ekstase aus. Eins vorbereitet und sein erstes Tor für Paderborn endlich selbst gemacht.
Ich glaube, irgendwann war ich dran. Hohen Aufwand betrieben. Ich bin dem Trainer dankbar für jedes Spiel, für jede Minute, die ich reinkommen darf. Ich glaube, heute endlich dafür belohnt und habe ich ein Stück weit dem Trainer auch zu verdanken und auch was zurückgegeben.
Was zurückgegeben hat auch Passgeber Süleyman Kotsch. Der saß mal im Gefängnis. Paderborn gab ihm eine Chance in der Bundesliga. Sein toller Pass für Kutschke, seine Art, Danke zu sagen. Die ganz eigene Erfolgsgeschichte des kleinen Aufsteigers. Wer hätte das gedacht? Die Siegerpose gehört in dieser Saison zum SC Paderborn.
Tja, und nächste Woche geht's für Paderborn dann nach Hoffenheim. Und eben diese TSG war heute zu Gast in Hamburg. Beim HSV war die Sehnsucht nach dem ersten Heimsieg seit dem 4. April ja sowas von groß. Und sie wird noch größer, denn am Ende reichte es nur zu einem Unentschieden. Dafür aber hat die Mannschaft die Zuneigung der Fans zurückgewonnen. Seit Zinnbauer neuer Trainer ist, zeigt die Leistungskurve beim HSV eindeutig nach oben.
Auch deswegen findet HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga sein Lächeln schnell wieder. Er, der heute der große Hamburger Held hätte werden können. Lasogga 60 Minuten lang brandgefährlich, ganz nah dran an einem perfekten Tag.
Der Lattentreffer, der Freistoß, hätte ich mir vielleicht noch ein Tor mehr gewünscht, dass wir 3 Punkte hier behalten.
In der ersten halben Stunde allerdings 0 Torschüsse, 0 gewonnene Zweikämpfe. Lasogga in der Selbstfindungsphase, wie auch seine Kollegen beim 1:0 für die TSG aus Hoffenheim. 15. Minute Modest, durch den Tunnel, ins Netz, ohne viel Tamtam, einfach rein. Viel zu einfach das Gegentor aus HSV-Sicht. Westermann orientiert sich weg von Modest, Giroud ist zu weit weg, Torwart Dropny verschätzt sich beim Rauslaufen. Aber dann, nach 32 Minuten, muss Lasogga zum Rapport. Trainer Zinnbauer hat dem Stürmer einiges zu sagen.
Was sagt er Ihnen in so einer Situation?
Gute Frage, kann ich Ihnen gerade gar nicht beantworten. Ja.
Vielleicht ja sowas wie, wach auf und schieß einfach mal. Denn keine 2 Minuten nach des Trainers Anpfiff schießt Lasogga und trifft. Nach dem Siegtor zuletzt in Dortmund der nächste Treffer des bulligen Stürmers in einer intensiven und abwechslungsreichen Partie. Sekunden vor dem Pausenpfiff hat Elionussi auf der anderen Seite die Riesenchance auf die erneute Führung für die Hoffenheimer, die in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren haben.
Die Partie heute hatte 2 Seiten für uns. Die erste Halbzeit war entsprechend nach Plan. Wir hatten viele gute Kontermöglichkeiten, haben den Gegner auch wirklich wehgetan, hätten auch vor dem Halbzeitpfiff noch mit der Riesenmöglichkeit des 2-1 machen können.
Genauso wie kurz nach dem Wiederanpfiff Firmino humorlos an den Pfosten.
Quäntchen Glück hat halt ein bisschen gefehlt, aber das haben wir defensiv dann halt gehabt mit dem Schuss von Firmino, glaube ich, der an den Pfosten geht. Und Ende erster Halbzeit, kurz vor dem Halbzeitpfiff, wo die Hoffenheim die große Chance hat. Ich glaube, heute war das Quäntchen Glück mehr in der Defensive als in der Offensive.
Dieses Defensiv-Quäntchen Glück hat auch Hoffenheim. Lasoggas Freistoß streichelt noch den Pfosten. Minuten später schießt er die Latte fast kaputt. Der Tabellen-17. Hat den bisherigen Tabellen-2. Am Rande einer Niederlage.
Es ist nicht einfach, hier zu bestehen. Deswegen, wir können mit dem Punkt schon ganz gut leben.
Wir hatten große Chancen. Es ist schade, dass wir den Dreier nicht hier gehalten haben. Aber Hoffenheim hatte auch gute Chancen. Ja, deswegen, ich glaube, im Endeffekt ist gerechtes 1-1. Auch wenn wir trotzdem in der zweiten Halbzeit, glaube ich, versucht haben, mehr das Spiel zu gewinnen als Hoffenheim.
So sind am Ende alle mit dem Remis auch ein bisschen zufrieden. Und dank seines Tores ist Lasogga vielleicht nicht der ganz große, aber zumindest der kleine Hamburger Held des Abends.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 8. Spieltag. München bleibt Spitzenreiter, dahinter Mönchengladbach, Hoffenheim und Mainz. Punkt und torgleich auf Rang 3. Es folgen Wolfsburg, Leverkusen und Aufsteiger Paderborn. Frankfurt ist 8. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover, dann Köln, Augsburg und Berlin. Hamburg, Tendenz steigend, schiebt sich auf den Relegationsplatz und auf den Abstiegsrängen Freiburg und Bremen. Am Hockenheimring ging heute traditionell die DTM-Saison zu Ende. Und zwar mit viel Bohai, denn schließlich war es eine Jubiläumssaison, die 30. Der Gesamtsieger stand mit Marco Wittmann schon länger fest. Aber das letzte Rennen gewann einer seiner Vorgänger.
Für den zweimaligen DTM-Champion Matthias Ekström war es ein Saisonfinale nach Maß. Der Schwede war bei seinem zweiten Saisonsieg der dominierende Rennfahrer und führte ein Audi-Trio zum Sieg. Ekström als Gesamtzweiter der Tabelle war maßgeblich am Gewinn der Herstellerwertung beteiligt.
Es ist ja ein schönes Ende. Fantastische Kulisse, gute Laune. Eigentlich kann man sich nicht mehr wünschen.
Auf Rang 2 fuhr Vorjahres-Champion Mike Rockenfeller. Dritter wurde der Brite Jamie Green. Marco Wittmann war wie so oft in dieser Saison bester Vertreter der Marke BMW und jubelte in seinem 500 PS starken Tourenwagen über die erfolgreiche Saison. DTM-Champion 2014, der größte Erfolg des 24-Jährigen aus Fürth.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Dieses Wochenende hat uns ja noch mal richtig viel Sonne und Rekordtemperaturen beschert. Aber ich fürchte, liebe Claudia, das bleibt nicht so.
Nein, Thomas, genau das Gegenteil ist im Laufe der Woche der Fall. Es wird kälter und es wird stürmisch. Also jetzt ist wieder einiges los beim Wetter nach diesem ruhigen Wochenende. Sie sehen es am Trend für München. Erstmal diesen Windsack, das heißt Dienstag, Nachmittag, Abend und vor allem in der Nacht zum Mittwoch zum Teil schwere Sturmböen. Temperatursturz dann auf Temperaturen von gerade mal 8, 9 Grad. Dann geht es zwar wieder ein bisschen bergauf, aber so Werte wie am Wochenende, die können wir wohl für dieses Jahr vergessen. Morgen Vormittag liegt dann eine Kaltfront im Süden Deutschlands. Südlich davon direkt am Alpenrand sonnig. Auch dahinter ein Streifen, wo es meist trocken ist. Dann folgen aus Norden und Nordwesten Schauer, einzelne Gewitter auch im Laufe des Nachmittags. Häufiger mal Schauer im Norden, dann ein Streifen so von Hessen rüber bis nach Sachsen, wo es trocken ist. Auch im Süden immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter dabei. Die Temperaturen im Norden meist 15 bis 19 Grad. Im Süden liegt noch die warme Luft bis zu 21 Grad. Die nächsten Tage dann. Zum einen stürmisch, Dienstagabend in der Nacht zum Mittwoch. Es wird immer wieder wechselhaft sein. Temperaturen am Mittwoch gerade mal noch 8 bis maximal 11 Grad.
Vielen Dank, liebe Claudia. Der Herbst kommt ja dann doch, das war zu erwarten. Ja. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, im Anschluss empfehle ich Ihnen Titel Thesen Temperamente, unser Kulturmagazin. Die nächste Tagesschau kommt um 1.15 Uhr und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Tschüss, bis dahin.